Guten Morgen, guten Mittag oder auch guten Abend, liebe drei Fragezeichen-Freunde. Hier sind wir wieder, Rocky Beach Weekly. Hi Ivo.
Hey Marc, wie geht's dir?
Gut, und dir?
Ja, ich hab so einen Ohrwurm, den werde ich nicht los.
Okay.
Ich weiß nicht, ob du das kennst, ob dir das auch das, so geht.
Ja, definitiv, atemlos das, und so, nein.
Der nicht, aber es fühlt sich so ein bisschen wie so eine Spule, die so auf Endlosschleife steht im Kopf an und immer wieder dieser eine Song.
Kenne ich. Was ja auch wunderbar zu der heutigen Folge passt tatsächlich, weil wir haben so viel mit Musik zu tun. Also starten wir durch, vielleicht kriegen wir den Ohrwurm weg oder auch nicht. Ich weiß ja nicht, ob es den toll findest. Mich nerven Ohrwürmer immer, aber schauen wir mal. Wir starten wie immer mit unserem Bob-Modus. Allgemeine Infos zur Folge, dann der Story-Mode bzw. Story-Zusammenfassung, dann Plan der Schurken, auf dem vierten Punkt kommt Auffälligkeiten, Fehler und Plotholes, dann der persönliche Bezug und Lieblingsstelle und dann sind wir am Ende, bei unserem Fazit angelangt. Und in diesem Sinne starten wir wie immer unseren Bob-Modus.
Bob-Modus aktiviert. Der Name der Folge ist Und die Musikpiraten im Deutschen. Im Englischen heißt die Folge Real Trouble. Und Real wird dabei geschrieben Richard Emil Ludwig. Also nicht realer Irrsinn oder reale Trouble, ja. Gefahr, irgendwie sowas in der Richtung, sondern Real ist, das kennen vielleicht manche von euch von Instagram, da gibt es diese Kurzvideos, die Reels heißen. Das heißt aber eigentlich Spule oder man spricht halt auch von Aufnahmebändern, also hier alten Magnetbändern. Da wird im Englischen auch von Reels gesprochen. Also wieder ein Wortwitz im Titel, so wie wir das öfters hier in der Crimebuster-Ära haben oder ich würde sagen fast ständig. Real Trouble. Geschrieben ist die Folge von G.H. Stone. Wir kennen sie bereits. Das ist die Ehefrau von William Arden und sie hat den Fall Die gefährlichen Fässer geschrieben. Sie kommt auch noch zweimal, wenn ich es richtig im Kopf habe, vor. Insofern, sie wird uns wieder begegnen. Und die deutsche Übersetzung, die kommt von Leonore Puschert. Dann schauen wir uns das Cover an. Das kommt von Eiger Rasch. Und wir sehen einen rot leicht ins lila übergehenden Hintergrund. Und davor sehen wir zwei übereinander liegende Musik, oder ja, Kassetten. Ne? Also diese klassischen Musik- oder halt Hörspielkassetten. Also das gleiche Format, auf dem damals, zu dem Zeitpunkt, zu dem diese Folge rauskam, die allermeisten Leute drei Fragezeichen-Folgen konsumiert haben. Es gab sie zwar auch auf Schallplatte, aber die Kassetten haben sich um einiges mehr verkauft. Deswegen ist es ganz witzig, man sieht ein Cover von einer Kassette, auf dem eine Kassette ist. Schön. Die Kassette oder beide Kassetten selber sind wirklich ziemlich realistisch dargestellt. Also ich finde, die sehen ganz schön echt aus. Aber ich finde, das Cover transportiert keine besondere Stimmung oder so. Also ist schon ein gelungenes Cover und das merkt man sich auch, wenn man es mal gesehen hat. Aber ja, jetzt wenig Emotion oder Spannung oder so, das daraus hervorgeht. Dann schauen wir uns das Erscheinungsjahr an. Das original amerikanische Buch kam 1989 raus, die deutsche Übersetzung dann 1991 und unsere Hörspielfolge auch 1991. Und unsere Hörspielfolge hat eine Länge von 54 Minuten und 27 Sekunden. Und an bekannten Figuren, die wir kennen und lieben, haben wir einmal unsere drei Fragezeichen oder auch namentlich Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews. Und wir haben eine neue Figur, die aber ab jetzt dann auch das ein oder andere Mal auftaucht, nämlich Sax Sandler. Der taucht allerdings äußerst selten wirklich in Persona auf, aber dafür ist ab jetzt wirklich häufig die Rede von ihm. Also, ja, genau. Ganz neue Figur, aber auch ein Fan-Liebling, wenn man das mal so sagen darf. Mehr habe ich jetzt dann tatsächlich hier zum Bob-Modus auch erstmal nicht zu sagen, aber ich melde mich ja später wieder zu Wort und dann deaktivieren wir den Bob-Modus und aktivieren Marks Story-Mode.
Let's go.
Du darfst.
Dankeschön. Wir starten auf einem Vergnügungsfest. Habe ich noch nie gehört, das Wort tatsächlich, bevor ich diese Folge gehört habe. Ich stelle es mir vor, aus einem Mischmasch aus Straßenfest, so kenne ich es auf jeden Fall unter den Namen, und Flohmarkt tatsächlich. denn dort ist Peter und Bob unterwegs auf jeden Fall auf diesem Vergnügungsfest und Peter im Bob, Bob entdeckt dort einen Stand mit besonderen Tonbändern, also sprich diese Kassetten, die auch auf dem Cover zu sehen sind. Und er kauft 3 Stück für ganze $5. Und Peter drängt aber auch direkt darauf, dass Bob sich bitte beeilt, denn er möchte die Band die Hula Hoops sehen und auch kennenlernen. Und die Hula Hoops sind aber noch keine große Band, also eher eine kleine Band und noch nicht so berühmt tatsächlich. Und sie sind unter Vertrag, kann man Vertrag nennen? Ja, also unter Vertrag bei Sax Handlers, dem gehört halt die Agentur Rock Plus. Also Ivo, ist das ein Vertrag? Ja, ne? Also
ja, genau, also er ist deren Musikagent, also das heißt, er kümmert sich so um Aufträge und sein Plan ist es auch für sie, einen Plattenvertrag zu organisieren, aber ja, also in seiner Agentur sind sie unter Vertrag, ja.
Okay, perfekt. Ja, Peter und Bob stehen halt bei Sex gerade, als Bob auffällt, dass auf diesen Kassettencovern, die er gekauft hat, ein Druckfehler auf diesem Label ist. Und das ruft natürlich direkt Peter auf den Plan und sagt, lass uns mal die Qualität von diesen Bändern checken. Ich habe zufälligerweise meinen Walkman dabei. Das sind so tragbare Geräte gewesen mit Kopfhörern dran, wo man die Kassette reinmachen kann.
Wow, Marc, genau. Jetzt hast du es echt geschafft, dass ich mich richtig alt fühle. Au. ich weiß nicht, die etwas jüngeren Kids als mein Semester, die kennen vielleicht Walkman noch von ihren Handys, die hatten eine Walkman-Taste. Heutzutage gibt's das leider gar nicht mehr. Oder was
kennst
heißt
du
leider?
Walkman noch? Hattest du einen?
Ja, ja, ich.
Du hattest noch einen, okay.
Der Walkman meines Stiefvaters war meine Kindheit. Also ganz ehrlich. Okay. Rauf und runter gehört alles.
Gut, perfekt. ja, die Tonqualität ist katastrophal, so reagiert Sex, Bob und Peter. Ich persönlich muss sagen, auf dem Hörspiel höre ich nichts Schlimmes. Also, da dudelt einfach nur eine Musik runter, die kratzt nicht oder was. Also für mich ist das alles schick. Bob ist sich aber dadurch halt sicher, dass er von Musikpiraten reingelegt wurde. Und Bob geht auch direkt zurück zu dem Stand und stellt den Verkäufer zur Rede. Diese sind aber dabei, gerade auch alles einzuräumen und quasi Reis auszunehmen und reagieren gar nicht auf Bob. Also er quatscht mit denen und es passiert gar nichts. Und da tauchen halt weitere Männer auf, die sich auf diese Verkäufer halt stürzen. Und es entsteht tatsächlich eine Schlägerei, in der Bob aus Versehen zu Boden geschleudert wird und mit dem Hinterkopf auf den Boden knallt und bewusstlos ist. Und nach kurzer Zeit wird er aber wieder wach. Peter hockt quasi neben ihn oder beugt so ein bisschen über ihn drüber. Und Bob packt wieder so eine Kiste, die hat er auch die ganze Zeit dabei, muss man noch dazu sagen, packt wieder das ganze Zeug zusammen, was er tatsächlich aus der Schule, ne, hat er gesagt, glaube ich, hat sein Spind leer geräumt, okay, Ivo nickt, hat das dabei und räumt das wieder zusammen und sie gehen halt los zu diesen Hula Hoops und Peter lernt sie dort auch tatsächlich kennen. Dann gibt es einen kleinen Zeitsprung. Abends fahren sie halt zum Schrottplatz. Ich nenne jetzt das böse Wort. Ich weiß, dass Justus das nicht gerne hören möchte. Und Bob erzählt Justus halt alles, was passiert ist. Und Bob hat auch dann die glorreiche Idee, die Marktleitung anzurufen und zu erfragen, unter welchem Namen der Pächter, sage ich jetzt mal, diesen Stand hatte, wo er halt quasi die Kassetten gekauft hat. Und er bekommt auch den Namen. Ich verstehe ihn tatsächlich nicht. Es ist was, soll was Thailändisches sein. Ich kann es nicht wiedergeben, es tut mir echt leid.
Ja, ich leider auch nicht. Also es wird auch nur also dieser Name wird einmal in voller Länge genannt und danach dann immer nur in Abkürzung. Und selbst die Abkürzung, ich habe die immer nur ganz undeutlich verstanden. Und ich habe jetzt nicht extra das Buch konsultiert, weil ich das auch nicht besitze. Sorry, können wir leider an der Stelle nicht mit dienen.
Nee, genau, richtig. Da müsst ihr euch das Hörspiel selbst reinziehen. Und er bekommt auch noch die Adresse tatsächlich von dieser Person. Und die Adresse checkt aber Justus erstmal am PC ab und da kommen unsere nicht so beliebten, ultraschlechten PC-Geräusche wieder tatsächlich zum Vorschein. Das zieht sich durch wie ein rotes Band anscheinend bei den 3 Fragezeichen. Ich muss dazu sagen, kurzer Exkurs ins Private abdriften, mein Sohn hört auch gerade Hörspielgeschichten, auch vom selben Verlag, also Europa Verlag. Und die benutzen heute noch in den modernsten Hörspielen dieselben Geräusche für PCs.
Ach, spannend. Ja. Das ist ja auch echt sehr cooler Moment, wenn du einmal bei deinem Sohn zuhörst und dann in die Vorbereitung zur Folge gehst und die gleichen,
dieselben
sauschlechten Sounds gehört.
Ja, der hört ein Hörspiel von 2021 und da sind dieselben schlechten Geräusche drin. Das ist echt, also nicht geändert.
Ja, also ich habe jetzt schon öfters mal von Leuten, die so drei Fragezeichen Ultras sind, also die sind dann vielleicht doch nochmal das eine oder andere Jahr älter als du und die wirklich so richtig damit aufgewachsen sind und so mit den drei Fragezeichen-Folgen in der Kindheit angefangen haben. Und die sagen ganz oft so, dass diese Sounds, die immer wieder verwendet werden, das sind aber nicht nur also Computersounds, Türsounds, Tier-Sounds, dass das für die so die pure Nostalgie ist, weil die das so sehr wirklich wieder in diese Kindheit zurückversetzt, als sie die Folgen zum ersten Mal gehört haben. Und deswegen, ich glaube, heutzutage wird es wirklich so aus so einem Nostalgie-Kult-Grund noch verwendet, aber eigentlich hätte es damals schon überarbeitet werden müssen.
Ja, definitiv. Nein, wir stören uns nicht weiter dran. Das ist auch, glaube ich, nur... Ich überlege gerade, nur diesen Moment, wo tatsächlich diese PC-Geräusche kommen. Wir haben nochmal ein Telefongeräusch mit einer Wählscheibe, aber das ist auch nicht weiter tragisch. Also wie gesagt, die gucken halt auf im PC nach, wo die Straße und die Adresse ist. Und die Straße gibt es, aber die besagte Hausnummer tatsächlich nicht. Also es ist irgendwie 245 soll es sein und es gibt 245 gibt es nicht, nur dazwischen, die 47 und die 43 gibt es. Bob möchte aber nicht aufgeben und was Justus halt amüsant findet, da es sich halt nur um $5 handelt. Und Bob fällt ein, dass er was in seinem Karton gefunden hat, den er halt da mitgeschleppt hat. Und es geht um zwei weitere Tonbänder, die dort drin sind. Und Justus soll sich die Bänder anhören und Bob macht sich auf den Weg nach Hause. Warum Bob sich jetzt nicht mit die Bänder anhört, verstehe ich nicht, wenn er sie in seiner Kiste gefunden hat. Er beauftragt auf jeden Fall Justus damit. Und am nächsten Morgen ist Bob im Büro vom Sexhändlers und da taucht der Transporter, der Verkäufer, kurz bevor Bob halt ins Büro reinmarschiert, auf. Und Bob versucht sie halt noch zu verfolgen, was ihm aber nicht gelingt. Und dann im Büro quasi beim Sex erzählt Bob dann, dass er zu seiner Sex erzählt Bob so rum, dass er zu seiner Mutter muss. Weiß man auch nicht so ganz genau. Ich könnte mir gut vorstellen, dass der Mutter irgendwie nicht gut geht oder was. Und er muss ein paar Tage halt dahin und kann dort jetzt das Büro nicht leiten. Und Bob und die anderen Angestellten sollten den Laden halt ohne ihn schmeißen. Und in dem Moment kommt auch noch ein Mr. John Butler ins Büro und er möchte mit Sexhändlers über die Band Hula Hoops sprechen. Und Bob erzählt uns noch, dass Butler ein schleimiger Mensch ist. Warum er das auch so rausdroppt, weiß ich nicht.
Ja, also Butler kommt an und der hat ja so eine extrem hochgestochene Sprache.
Genau.
Ich habe es jetzt darauf bezogen, dass er ihn deswegen so schleimig nennt. Ja. Wenn ich es an der Stelle schon mal einwerfen kann, ich komme später nochmal drauf zu sprechen. Aber ich finde, Butler ist so cool gesprochen. Ich
absolut
mag das. Also ich finde das extrem unterhaltsam.
Ja, definitiv. Dann machen wir wieder einen kleinen Jump. Und zwar sind wir dann direkt wieder auf dem Schrottplatz. Und Bob, der reist da quasi gerade an und hört direkt schon Rockmusik auf dem Hof schallen. Beziehungsweise aus der Zentrale und Bob erkennt direkt, dass es sich um diese Band Bavarians handeln muss. Und Bob,
Ganz kurze Frage, weil ich habe die Folge jetzt auch irgendwie 4 oder 5 Mal für die Vorbereitung gehört und ich bin mir nicht sicher, heißt die Band Bavarians, also die Bayern, oder heißt die Barbarians, also die Barbaren?
Also ich habe tatsächlich danach, es gibt ja so ein Phantom-Wiki auch, ne? Und da heißt es Bavarians, also die Bayern.
Okay.
Also so schreiben sie es da. Ich meine, das kann natürlich auch sein, dass die das auch nicht richtig verstehen.
Ja.
Ich habe mich versucht zu konzentrieren und ich höre auch die Bavarians raus.
Ja. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass die Ersteller dieses Fandom-Wikis sich der Buchvorlage ermächtigt haben und einen besseren Job machen als wir. Aber die Band heißt die Bayern, das finde ich schön.
Genau, richtig.
Und die ist ja voll angesagt, ne? Also alle stehen drauf. Also Justus kennt jeden Song von denen.
Genau, richtig. Die sind sehr gehypt dort. Bob erzählt Justus und Peter, dass er keine Ahnung hat, wie er an diese Bänder halt in dem Karton oder in seinem Karton gekommen ist. Und er geht davon aus, dass er bei dieser Schlägerei auf dem Markt halt jemand die Bänder in den Karton getan hat, um diese halt zu verstecken. Und die Qualität der Bänder ist aber so gut, dass es im Tonstudio aufgenommen sein muss. Also das ist auf jeden Fall Justus, der ein bisschen Plan hat, auch technisch tatsächlich ein bisschen Plan hat. Und er sagt, das kann nur in einem hochprofessionellen Tonstudio passiert sein. Das ist definitiv keine Raubkopie, so nenne ich es jetzt mal. Das ist ein Originalding. Und wahrscheinlich ist es sogar noch unveröffentlichtes Material von dieser Band. Und Bob und Peter fahren halt zu Bob nach Hause, um etwas halt zu essen. Und beim Essen hört Peter aber Schritte oben. Und dann guckt er so aus dem Fenster und sieht da auch tatsächlich ein Seil quasi am Fenster entlang runterbaumeln. Also am Küchenfenster. Sorry. Und da klettert ein blonder, langer, schlaksiger Typ runter. Und sie erkennen ihn wieder. Es ist einer von diesen Männern, die auf diesem Vergnügungsfest auf die Musikpiraten halt losgegangen sind und da eine Schlägerei angefangen haben. Peter und Bob stürmen raus und wollen sich auch ihn direkt schnappen. Sie können ihn auch stellen und er fordert halt diese Bänder ein, die halt Bob da im Karton hat. Das sagt aber Bob halt, die habe ich nicht mehr, die habe ich wieder diesen Asiaten, so nennt er sie, wieder zurückgegeben, was der Typ nicht glaubt. Und in dem Moment entsteht auch ein Handgemenge. Der Mann kann aber auch tatsächlich dann fliehen und die Jungs versuchen, ihn noch einzuholen. Ist aber zu spät. Sie sehen nur noch, wie ein roter Ford Pinto wegfährt. Warum das jetzt hier so extremst genannt wird mit dem roten Ford Pinto, weiß ich nicht. Ich gebe es euch einfach mal als Information mit. Sie wollen darüber halt natürlich Justus informieren über diesen ganzen Vorfall, was jetzt passiert ist, und rufen in der Zentrale an. Der Justus ist aber nicht da. Der geht halt nicht dran. Justus ist im Büro von dem Musikproduzenten Ernesto Lara und Justus zeigt ihm die Bandaufnahmen, die er halt hat, also diese zwei Bänder, und Mr. Lara erkennt diese Bänder. Sie sind aus seinem Unternehmen tatsächlich gestohlen worden. Er ist der, klär mich kurz auf, Ivo, du bist ja besser der Produzent, ne, von Bavarians.
Du
bist ja ein bisschen da mehr in dem Business.
Ja, ich habe so verstanden, dass er einfach der ja, heutzutage sagt man CEO, ne, also Geschäftsführer von dieser Firma ist. Ja. Das muss aber nicht zwingend heißen, dass er auch der Produzent ist. Also der Produzent ist schon wirklich derjenige, der mit denen im Studio sitzt und mit ihnen quasi die künstlerische Vision ausarbeitet. Gut. Und er ist, glaube ich, wirklich mehr so fürs Business zuständig.
Okay, gut. Auf jeden Fall erkennt er das. Das ist von den Bavarians, die bei ihm da bei der, wie heißen sie, Galactic? Ne? Galactic Music?
Galactic Sounds. Sounds, stimmt. Du hast recht. Sounds.
Und er regt sich natürlich fürchterlich darüber auf und Justus gibt ihm halt die Visitenkarte und sagt hier, wir können den Fall für Sie klären. Mr. Lara ist aber erstmal so, ich habe so viel Kohle, ich lasse da Profis dran und nicht irgendwelche Teenies. Justus kommt aber auch mit einem schlauen Move, weiß ich aber auch nicht, vielleicht können wir auch nochmal gerade darüber sprechen. Er hat diese Argumentation, finde ich auf einmal sehr schlüssig, weil er einfach sagt, ey, wir sind Teenies, wir sind Kinder. Kein Mensch dieser Welt glaubt, dass wir Detektive sind. Wir sind unauffälliger als irgendwelche Profis, die sie jetzt engagieren wollen. Und mit der Argumentation kriegt er ihn ja. Hat er das schon mal gemacht? Ich glaube nicht.
Ich glaube auch nicht. Ich weiß nicht, wer die Reihe wirklich gut kennt, weiß, das kommt schon später dann ab und zu mal so zur Sprache. Aber ich glaube, das hier ist die Premiere.
Okay, gut. Gesagt, getan. Justus kann mit diesem Argument halt Mr. Lara umstimmen und der beauftragt halt die Jungs. Und es wird abgemacht, dass sie halt einen Ferienjob bei ihm haben oder machen. Und dabei sollen sie halt eigentlich ermitteln. Und es darf aber natürlich keiner aus diesem Unternehmen Galactic Sounds halt wissen, dass das Detektive sind. Und während Mr. Lara und Justus sich noch so unterhalten über diese Technik, wie die Bänder halt hergestellt werden, etc. pp., kündigt die Empfangsdame von Mr. Lara Mr. Butler an. Da ist er wieder. Und da erfahren wir, dass halt Mr. Butler ein Musikkritiker tatsächlich ist vom Beruf. Also er ist quasi der Musiktester wie ein Restauranttester. Er kritisiert halt Bands und die Musik selber. In der Zentrale berichtet Justus den Jungs, was er bei Mr. Lara halt vereinbart hat. Und am Abend fährt Peter Bob nach Hause und dabei bemerkt Peter, dass sie verfolgt werden. Und Peter kann die Verfolger aber mit einem Manöver in einem Kreisverkehr abhängen. Das Manöver sieht wie folgt aus, dass Peter in diesen Kreisverkehr reinbrettert und einfach so viel Gas gibt in den Kreisverkehr, dass er auf einmal quasi der Jäger ist und die anderen vor ihm, was ja Banane ist. Und dann nimmt er die Ausfahrt und die beiden krachen irgendwie ineinander. Also so wird es auf jeden Fall gesagt, wo ich mir denke, hä? Also, raff ich nicht. Dreh einfach nochmal eine Schleife und fahr da auch raus, wo Peter rausgefahren ist, aber bremst doch nicht volle Suppe, aber gut.
Ja. Also, wenn ich mir dieses Manöver sozusagen versuche, wirklich in der echten Welt vorzustellen, dann kapiere ich nicht, wie es da zu einem Unfall kam. Nee, aber ich auch nicht. Für die Story kann ich das akzeptieren.
Bob konnte noch erkennen, dass es sich um diese asiatischen Musikpiraten tatsächlich handelt, die auf dem Markt die Bänder verkauft haben. Und das bedeutet, dass wir es jetzt mit zwei Banden zu tun haben. einmal, ich nenne sie jetzt immer wieder die Asiaten, also wir kriegen später noch raus, dass es halt tatsächlich Thailänder sind, und einmal die Band um diesen blonden, oder die Band, die Bande um diesen blonden Kerl, der bei Bob eingebrochen ist, und am nächsten Morgen treffen sich die Jungs halt bei Galactic Sounds von Mr. Lara, und im Gebäude treffen sie auch auf Mr. Rivers, und er schließt ihnen das Studio auf. Und das Studio wird immer abgeschlossen, sagt er noch, beziehungsweise Justus möchte das wissen. Und im Studio fällt ihnen auf, dass dass Tonbänder fehlen, zwei Stück tatsächlich, sind weg, mitgenommen. Und dass aber Mr. Rivers sagen kann, vor ein paar Sekunden habe ich schon mal aufgeschlossen, da waren die noch da, da waren es noch 18, nicht mehr, nee, sind es 20 gewesen, jetzt sind es 18. Also ruft natürlich die Jungs auf den Plan und sagen, ey, alles klar, das ist ein paar Sekunden her, der Dieb kann noch nicht weit weg sein, nix wie runter, den stellen wir auf den Parkplatz. Sie sehen aber tatsächlich auf dem Parkplatz nur noch, wie dieser blonde, schlaksige Mann mit einem grünen Auto diesmal wegfährt. Und Justus konnte sich aber Gott sei Dank das Nummernschild merken. Mit der Info wollen sie halt im Register bei Galactic Sounds nachschauen, wem dieser Parkplatz halt zugeordnet ist von diesem grünen Wagen. Die Jungs bekommen noch eine Liste mit Namen der Mitarbeiter, die in letzter Zeit entlassen wurden oder die aktuell krank sind. Und der grüne Wagen gehört einem Mann namens Brick Kellen. Und Brick hat tatsächlich aktuell Urlaub. Und der Halter des roten Ford heißt Pontip Tanikul. So verstehe ich's. Das ist auch wieder ein thailändischer Name. Für mich heißt er Tanikul. Und dies ist laut Bob ein thailändischer Name, wie gesagt. Und Peter findet auch raus, dass ein Thanom Tanikul krank geschrieben ist. Und in der Personalakte, wie sie daran kommen, sagt Ivo gleich nochmal, das ist auch so ein Thema, wo ich mir denke, okay, wieso macht ein Unternehmen sowas? Auch in der Zeit finde ich das schon ein bisschen fragwürdig. Aber in der Personalakte von Brick ist ein Foto von ihm, und Peter und Bob erkennen ihn sofort. Es ist tatsächlich der blonde, schlaksige Mann. Und er ist bei Galactic Sounds Toningenieur. Das bedeutet auch, dass er tatsächlich in das Studio Zugang hat oder für das Studio Zugang hat und das Wissen, wie man diese Bänder auch tatsächlich kopieren kann. Und Pontip ist eine Frau, kriegen sie auch noch raus, und Thanom ist der Hausmeister bei Mr. Lara. Und wer Pontip erstmal ist, wir wissen, das ist eine Frau, und es ist irgendwie verwandt, verschwägert, wie auch immer, mit Thanom. Das kriegen wir aber auch nachher im Laufe der Folge noch beigebracht, wie Pontip und Thanom zueinander stehen. Die Jungen wollen halt zu Brick fahren, müssen aber halt feststellen, dass ihre Reifen an Peters Auto komplett zerstochen sind, also alle vier. Und sie gehen halt wieder rein ins Büro, und da wird Bob zum Telefon gerufen. Für mich auch ein bisschen strange, dass Bob da einfach so angerufen werden kann. Also woher wusste das? Und zwar handelt es sich um eine Kollegin von Zack Sanders, also Bobs Kollegin quasi. Und die Kollegin sagt Bob, dass die Hula Hoops mit einem leeren Tank an einer Tanke stehen, aber kein Geld haben, um zu tanken. Die Hula Hoops müssen aber unbedingt zum Wettbewerb, damit sie halt groß rauskommen. Da blüht ihnen halt als Preis ein Plattenvertrag, glaube ich, ne? Oder wie war's? Okay. Und die drei Jungs fahren aber mit einer Taxe erstmal zu dieser Tanke. Die Hula Hoops fahren einen Leichenwagen tatsächlich als Tourbus. Das ist auch wieder so Klischee ein bisschen, finde ich. Und sie tanken den Wagen halt auch erstmal voll. Und als Gegenleistung bittet aber Bob die Hoops, sie zum Haus von Briggs zu fahren. Und am Haus angekommen sollen die Hoops im Wagen warten und die Polizei verständigen, wenn die drei Jungs nicht nach 30 Minuten, meine ich, sind es, wieder zurückkommen. Und am Haus schleichen die Jungs halt heran und können halt ein Gespräch zwischen Briggs und diesem Thanom hören. Und aus dem Gespräch geht heraus, dass Thanom der Bruder von Pontip ist, also der weibliche Name, wie wir es ja mittlerweile mitgekriegt haben. Und er erklärt Briggs, dass Pontip einen großen Fehler gemacht hat, und Pontip ist mit Prem zusammen. Ich weiß, wie gesagt, verzeiht es mir wirklich, ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche. Zumindest wird er so geschrieben, Prem. Ich nenne ihn jetzt einfach mal Prem. Und Brick bedroht halt Thanom, und Thanom möchte aber keinen Ärger mit Brick und möchte weiter für ihn arbeiten. Und da sehen die Jungs die beiden Piraten vom Markt tatsächlich auch irgendwie in einem Gebüsch hocken, so stelle ich es mir zumindest auch vor. Und die Jungs stürzen sich auf sie und fesseln sie. Und dabei taucht aber auch wieder Briggs auf. Und dieser hat diesmal eine Maschinenpistole dabei und bedroht die Jungs. Und Brick bringt die Jungs plus diese Piraten ins Haus. Und für Justus ist klar, dass Brick Thanom beauftragt hat, die Bänder als Hausmeister im Müll aus diesem Bürokomplex von Galactic Sounds zu schaffen. Und Thanom erzählt seine Schwester halt davon, um diesen Deal. Und diese wiederum steckt es halt ihrem Freund Prem. Also das wird auch so erklärt, dass Prem und Pontip da irgendwie ein Paar sind. Und Prem hat einen Partner und zusammen stahlen sie halt diese Bänder von Brix. Und so kam es halt zu diesem, ich nenne es jetzt mal Krieg zwischen diesen beiden Musikpiratenparteien. Und Peter fällt halt einen Reklamezettel auf von den Piraten. Und auf dem Zettel ist eine Anschrift, über die man halt einen Katalog anfordern kann. Was dann schon wieder Justus sagt, okay, also ein Katalog, also schon großer Stil, das kann nicht Briggs alleine packen, da muss was Größeres dahinter stecken, ein ja, großer Kopf. Und da hört man, dass die Hups tatsächlich auch geschnappt, oder Hups, Hola Hups, geschnappt wurden und von Briggs in den Raum auch eingeschlossen werden. Und einer von ihnen hat aber Gott sei Dank ein Messer in der Tasche, klar, ist ein Rocker, und damit können sie sich alle befreien. Und da hören die Jungs die Stimme von Mr. Butler tatsächlich. Und da ist auch dann wieder Justus, der sagt, der große Boss. Butler ist der große Boss, also in der ganzen Nummer. Und dieser möchte die Jungs sehen. Und sie können Briggs und Butler in dem Moment überwältigen. Und es ist hier eine witzige Szene, finde ich. Man hört halt so von wegen, oh, den habe ich. Puff, puff, knall, knall, peng, peng. Und der liegt auch am Boden. Gute Nacht. Und man hört dann Justus im Hintergrund, ich schaff meine nicht, ich schaff meine nicht. Und alle fangen an zu lachen. Und sagen, ja, Justus, der ist schon längst K.O. Also, ich stelle mir das gerade sehr lustig vor, wie Justus auf seinem Gegner, der hängt und irgendwie auf ihn eindricht, obwohl er schon längst K.O. ist und immer noch das Gefühl hat, dass er sich wehrt. Ja, da kommt halt aber auch dann wieder Thanom reinmarschiert und bedroht die Jungs mit dieser, ich nenne es jetzt so abgekürzt, MP. Und Justus verspricht ihm, dass er Thanom aussagen wird, dass Thanom quasi geholfen hat, Briggs zur Überführung, wenn er die MP fallen lässt. Ivo, ist das? Also, was ist da los mit Justus?
Ja, also ich meine, wir erfahren nicht, was jetzt, also wie die Story quasi komplett für alle Beteiligten ausgeht. Ja. Ich verstehe total, dass Justus an der Stelle beschwichtigen möchte. Und ich habe es jetzt die ganze Zeit so interpretiert, dass er halt Thanom, also Thanom ist ja offensichtlich nur ein Handlanger und dass er jetzt gerade wirklich versucht, ey, Bruder, chill, lass uns die Sache deeskalieren und du bist eh auf der Verliererseite, so, du hast keine Aussicht mehr und jetzt fang nicht noch das Morden an. Okay. Und meine Interpretation wäre jetzt aber, dass Justus nicht für Thanom vor Gericht oder vor der Polizei lügt und die anderen Beteiligten wahrscheinlich ja auch nicht, oder?
Ja, wie gesagt, also für mich war das sehr, sehr grenzwertig.
Wir erfahren es aus der Story nicht, ne? Also mehr als das, was Justus Thanom sagt, wissen wir nicht. Nee. Und ich hoffe einfach mal, dass Justus dann vor der Polizei oder im schlimmsten Fall vielleicht dann sogar vor Gericht die Wahrheit gesagt hat.
Okay, gut. Es ist dann auch noch Butler, der bietet den Jungs halt wohl eine Menge Geld an, damit er laufen gelassen wird und den Hula Hoops verspricht er sogar am Platz 1 in den Charts. Das funktioniert aber nicht, also steigt keiner drauf ein und die Jungs rufen tatsächlich auch die Polizei und sie werden festgenommen. Und am nächsten Tag waren die Hula Hoops, die Jungs bei Sex bei Mr. Lara, so ist es. Und er hört sich halt ein Band von den Hoops an und ist tatsächlich begeistert und Lara möchte über einen Plattenvertrag mit Sex sprechen und zudem gibt Mr. Lara Bob die $5 zurück, also Win-Win-Situation und Mr. Lara lädt auch alle zum Essen ein und er besteht darauf, dass Justus wieder richtig schön satt ist, weil, das habe ich hier so ein bisschen rausgelassen, auch in der Story ist Justus mal wieder auf Diät, das ist ja schon ein Running Gag und ja, darauf entsteht tatsächlich auch die Schlusslache und das war meine Story-Zusammenfassung.
Alright, vielen Dank.
Gerne.
Ist ein bisschen schwierig, diese Story, ne?
Ja.
Aber das hast du wunderbar gemeistert.
Oh, dankeschön.
Aber apropos Meister, ich komme jetzt zum Masterplan. Wow, der war schlecht. Ja, es ist relativ offensichtlich, ne? Also das Evil Mastermind hier in der Folge ist halt Mr. Butler der hat halt mit Hilfe seiner Handlanger eine Musikpiraten-Gang aufgezogen und die er lässt von seinen Gestalten, die da für ihn arbeiten, vor allem halt von Brick, lässt er die Bänder, also die Masterbänder bei Galactic Sound stehlen und dann wird von diesen Masterbändern produziert die Bande dann Kassetten, sehr hochwertige Kassetten, und die werden dann über einen Katalog, also kein Straßenverkauf, sondern wirklich Katalog, alles per Post, Versand und so weiter, das heißt auch anonym verkauft. Und das wohl auch in einem so großen Stil, dass es sich halt vom Geld ordentlich lohnen muss. Butler selber hält sich dabei aber schön im Hintergrund und fungiert nur als Gehirn der Bande. Er ist ja ein bestens vernetzter Musikkritiker, der auch hier sowohl bei Galactic Sounds als auch bei der Musikagentur von Sax Sandler ein- und ausgehen kann. Und insofern weiß er natürlich rechtzeitig, wenn es ein heißes Tape gibt, dass sie sich mal abzwacken können. Allerdings so, dass, ich sag jetzt mal, Straßengeschäft oder so, das laufende kriminelle Geschäft, das überlässt er halt wirklich größtenteils Brick. Und ja, Brick ist derjenige, der halt mit Hilfe von Tanem, oder dem Hausmeister, die Masterbände dann halt tatsächlich klaut. Brick ist Toningenieur und kann deswegen theoretisch dann sogar diese Masterbänder selber neu herstellen. Das heißt, dann würde gar nicht auffallen, dass er die Bänder entwendet hat. Im Verlauf der Story wird er allerdings hektisch und klaut einfach die Original-Masterbänder, ohne vorher Kopien anzufertigen. Und er hat halt auch genug technische Ahnung, um halt wirklich hochwertige Musikkassetten dann aus den Master oder mit Hilfe der Masterbänder zu überspielen. Jetzt habe ich aber direkt schon eine Anmerkung. Und zwar, ist ja alles schön und gut, aber man kann ja nicht einfach so überall jetzt diesen Katalog mit, hey, sieh mal her, wir haben hier wunderschön gefälschte Kassetten, den kann man ja nicht überall rumliegen lassen, den kann man nicht überall verteilen, man kann auch nicht zu jedem Briefkasten gehen und hier, willst du Katalog? Wir wissen ja auch nur, dass es Werbeflyer gibt, über die man sich den Katalog bestellen kann. Das ist auch sowas, Leute, die etwas jüngeres Kaliber sind, für die mag das vollkommen komisch sein. Werbung hängt da irgendwo für, damit ich mir einen Katalog bestelle, in dem ich dann sehe, was ich bestellen kann. Wow. War damals aber wirklich gang und gäbe, also die ersten Versandkaufhäuser, also Otto, Quelle und Co., die haben das alle so gemacht. Und der Katalog selber, der war kostenlos, ne? Also den, aber man musste sich den bestellen, den hat man nicht einfach so bekommen. Man musste sich den nach Hause liefern lassen. Manchmal gab es sowas wie eine Poststelle oder so, wo diese Kataloge offen auslagen, aber die Regel war tatsächlich, du kriegst über die Werbung oder über Mundpropaganda mit, dass es diesen Katalog gibt. Dann bestellst du dir den Katalog und über den Katalog selber bestellst du dann die Ware, die du haben willst. Also das ist gar nicht so unüblich gewesen, aber hier für eine kriminelle Organisation, die Fälschungen verkauft, die hat dann natürlich nicht die gleichen Möglichkeiten, Werbung zu machen, wie das ein ehrliches Unternehmen könnte. Gut, dann machen wir weiter. Also zu der Bande gehört dann halt noch Tanem, der ist einfach nur Briggs Handlanger. Also Brick ist der Handlanger von Butler und Tanem ist der Handlanger von Brick. Also es geht dir, ne, Scheiße fällt von oben nach unten. Schön. Dann als Brick den beiden Fälschern, den asiatischen Fälschern, auf die Schliche kommt oder von ihnen erfährt, möchte er sie einschüchtern und halt dazu bringen, dass sie ihren Verkauf von schlechten Kopien einstellen. Und wie erreicht man das? Natürlich, Schlägerei in der Öffentlichkeit. Super toller Plan, Brick. Also wir sehen, ja, Butler ist das Masterhirn, Brick ist maximal die Muskeln und er kennt sich halt auch technisch ganz gut aus, aber ich würde sagen, Denken ist nicht seine Stärke hier in diesem Gespann. Brick hat aber durchaus mitbekommen, dass die Fälscher, also die konkurrierenden Fälscher, die Aufnahmebänder in Bobs Karton versteckt haben und dann versucht er, an diese Bänder ranzukommen, indem er bei Bob einbricht und dann ja auch Bob und Peter bedroht. Er muss dann aber fliehen und später verfolgt Brick die drei Fragezeichen, oder auch wieder Peter und Bob sind es ja, als diese mit Peters Auto unterwegs sind, und er lässt danach dann auch von Peters Wagen die Reifen von Tannum aufschlitzen. Und als dann die drei Fragezeichen mit den Hula-Hoops bei seinem Haus auftauchen, da bedroht er alle mit einer Maschinenpistole und fesselt sie. Also das heißt, der scheint schon wirklich, der lässt gern die Muskeln spielen, der zeigt auch gerne, wie stark er ist. Aber ja, wie gesagt, im Kopf steckt dafür nicht ganz so viel. Und dann haben wir halt noch die andere Seite hier unserer Geschichte. Das sind dann die beiden Fälscher. Die haben halt durch Tannums Schwester von dieser Musikpiraterie erfahren und mitbekommen, hey, die haben eine Quelle, die kommen an hochwertige Masterbänder ran, entscheiden sich da einzuklinken. Und jetzt wissen wir nicht genau, woher diese beiden Fälscher jetzt genau ihre Masterbänder bekommen haben. Entweder durch Tannum selber, weil der wird ja so ein bisschen naiv dargestellt, also vielleicht checkt er gerade nicht so ganz, dass er sich damit ja eigentlich gegen Brick stellt, oder halt die Schwester von Brick, nicht Brick, Tannum, die könnte es halt auch sein. Hast du den Namen gerade noch parat? Ich habe es mir natürlich nicht gemerkt.
Pontypanicool.
Ja, danke, genau, also das ist die Schwester. Vielleicht hat auch sie die Masterbänder für diese zwei anderen Fälscher besorgt und die wiederum haben aber kein großes technisches Verständnis und ihnen gelingt es nur sehr, also minderwertige Kopien oder halt minderwertige Kassetten davon herzustellen und denen passieren auch Schreibfehler auf dem Cover und sowas. Also die machen das Ganze halt wirklich sehr laienhaft und verkaufen es auf der Straße. Also auch hier wieder lange nicht so professionell wie die echten Musikpiraten. Und die, ja, die spielen auch im Verlauf der Folge gar nicht mehr so eine große Rolle. Die sind natürlich bei der Schlägerei mit dabei. Der eine von beiden versteckt dann die Masterbänder bei Bob. Später wollen sie aber auch wieder an die Masterbänder heran. Hierfür begehen sie aber keinen Einbruch, sondern sie sind nur bei dieser Verfolgungsszene mit dabei und dann kurz vorm Finale versuchen sie gerade bei Briggs Haus irgendwie einzusteigen. Also auch da, sie wollen sich Material klauen, werden aber sofort überrumpelt. Also man hat bei denen wirklich das Gefühl, die beiden sind nicht die hellsten Leuchten am Kronleuchter. Das klingt komisch. Wie heißt das richtig? Ich bin in Sprichwörtern so schlecht.
Brennt Licht, aber niemand zu Hause.
Ja, sowas. Das
ist nicht
sowas.
Die hellste Kerze auf der Torte.
Ja, irgendwie so. Also, ja, Sprichwörter sind ein zweischneidiges Pferd. Sollte man vorsichtig mit sein. Gut, jetzt bin ich aber lang genug hier über den Evil Masterplan rüber gestolpert. Kommen wir zu unseren Auffälligkeiten, Fehlern und Plotholes. Und als erstes können wir mal festhalten, das hier ist der erste Auftritt von Sax Sandler. Dadurch, dass der im Verlauf der Hörspielfolgen sehr schnell ausgesprochen wird, gibt es da so einen gewissen Verhörer, über den viele Leute stolpern, gerade wenn sie so kurz vorm Einschlafen sind und sie hören die Folge nebenbei und dann heißt es auf einmal, ja, Bob arbeitet in Sexhändlers Musikagentur. Wow. Der Name ist übrigens eine Anspielung auf einen wirklich lebenden Musikagenten, der sehr legendär sein soll. Belassen wir es aber dafür erstmal dabei. Und es gibt einen relativ verbreiteten Irrglauben, nämlich viele denken, dass seine Musikagentur nach ihm selber benannt ist. Also Musikagentur Sax Sandler, dem ist nicht so. Seine Musikagentur heißt Rock Plus. Gut. Dann, ja, möchte ich mal kurz zur Sprache bringen. In der gesamten Folge geht es ja um Musik, vor allem um hochwertige, also wirklich gute Musik. Alle, die diese Musik hören, sind eigentlich sehr begeistert davon und das heißt auch, ne, hier entweder die eine Band, von der Musik zu hören ist jetzt schon mega berühmt und die andere Band, die ist so gut, dass sie in Kürze mega berühmt werden wird. Und jetzt wird in dieser Folge ja auch an einigen Stellen so ein musikalischer Übergang eingespielt und ich finde die Musik der drei Fragezeichen nie wirklich gut. Also die erfüllt oft ihren Zweck, aber meistens, ja, es sind einfache Riffs, es sind simple Melodien, es ist mal vielleicht eine Spannungsmusik dabei, aber insgesamt, also an eine hochwertig produzierte Filmmusik kommt es auf jeden Fall nicht ran. Und jetzt in dieser speziellen Folge finde ich die Musik ultra schlecht. Also wirklich richtig schlecht. Gut, starten wir aber mal in die Handlung rein. Und da erfahren wir direkt in der allerersten Folge, dass Bob wohl ein unfassbarer Messi ist. Ne? Er, sein Zitat ist, er schmeißt nichts weg, wofür er nicht schon mal Geld ausgegeben hat und was ihm nicht vielleicht noch mal irgendwann was nutzen kann. Grundsätzlich löblich, Bob. Ne? Wir alle konsumieren viel zu viel und schmeißen viel zu viel weg. Deswegen, ich will da jetzt gar nicht negativ drauf rumreiten. Aber Peter erzählt, es war letzter Schultag und Bob trägt sein Zeug aus seinem Schulspind mit sich rum. Ja, mach's doch einfach so wie ich. Ich hab alles weggeschmissen. Ja, das ist natürlich auch nicht die Lösung, ne? Also Peter, da gefällt mir Bobs Variante natürlich deutlich besser. Da muss Bob halt nur selber drauf achten, dass er seine Wohnung nicht komplett zumüllt. Aber das ist ja seine Sache. Einfach alles wegzuschmeißen, ohne nochmal drüber zu schauen, ist auch nicht die Lösung. So, dann habe ich jetzt aber schon also von hier aus machen wir einen Sprung. Es dauert eine ganze Weile, bis wieder eine Auffälligkeit vorkommt. Und zwar ist mir aufgefallen, Justus sitzt im Büro von Mr. Lara und Mr. Lara macht sich mal so richtig Luft und lässt sich darüber aus, dass seine Firma hatte die hohen Produktionskosten, um das neue Album der Bavarians aufzunehmen und in die Produktion zu bringen. Und jetzt sind es ja aber diese verdammten Musikpiraten, die ja den ganzen Gewinn einstreichen. Und da stelle ich einfach mal die Frage, wirklich, Mr. Lara, den ganzen? Glaube ich nicht. Also, weil wir haben ja schon eben festgestellt, dass die Fälscherbande, die kann ihren Katalog nicht überall auslegen. Und das ist ja auch nicht die einzige Quelle. Also, ihr als Galactic Sound, ihr produziert ja trotzdem die Musik dann halt entweder auf Kassette oder Schallplatte oder was auch immer und ihr bringt sie trotzdem in die Musikfachgeschäfte. Und das ist ja immer noch der Hauptumschlagplatz für Musik. Also das heißt, ihr werdet schon mit Sicherheit den allergrößten Teil der Einnahmen generieren. Ja, die Musikpiraten werden eure Einnahmen, also sich da selber einfach was von abzwacken, indem sie es selber und vor allem ein bisschen früher verkaufen. Aber die werden definitiv nicht alles bekommen. So, also deswegen, ich finde, also klar, es ist Geld, das dieser Firma gerade durch die Lappen geht. Insofern, ich verstehe, dass Mr. Lara da nicht gut drauf ist, aber er übertreibt. Dann kommen wir jetzt auf die Stelle, die Mark eben auch angesprochen hat. Und zwar, die drei Fragezeichen haben sich ja hier auch mit wieder Mr. Laras Hilfe von der Personalmitarbeiterin gewisse Listen ziehen lassen. Und jetzt gehen sie, um diese Listen durchzuarbeiten, in die Registratur. Mark, weißt du, was eine Registratur ist?
Also es ist ein Register, es ist ein Register für mich. Also ich gucke nach. Mhm. Und schau, wem was zugeordnet ist in diesem Unternehmen.
Also das ist ein Register, ja. Aber eine Registratur ist im Endeffekt einfach, also heutzutage wird man Büro sagen. Also es ist okay. ein Raum, in dem Datenverarbeitung stattfindet. Oh. Ich denke mal, dass das vor allem noch aus der Zeit kommt, in der man entweder wirklich handschriftliche Registerkarten oder Akten hatte. Also das heißt, man musste wirklich konzentriert das Ganze von Hand oder mit der Schreibmaschine aufschreiben und dann halt abheften. Oder zu der Zeit, in der Unternehmen so einen Computer hatten, in dem dann so die Personalsachen oder sowas gespeichert waren. Und dann war das halt ein Raum, in dem die vorher handschriftlich oder mit Maschine geschriebenen Akten digitalisiert wurden.
Okay.
Das ist eine Registratur. Heutzutage gibt es sowas eigentlich
nicht. Wieder was
gelernt. Also deswegen wusste ich nicht. Mir hat der Begriff auch gar nichts gesagt. Ich habe das recherchiert. Okay. Aber ich fand es spannend. So, die Jungs gehen in besagte Registratur. Und dann liegt da einfach so offen, unverschlossen, die Personalakten rum. Das ist ja mal dermaßen schlechte Datensicherheit. Also würde ich in der Firma arbeiten, dann würde ich mir Sorgen machen. Also ganz ehrlich. Und die Jungs nutzen das dann ja auch schamlos aus und holen sich die Infos, die sie haben wollen. Kann ich nachvollziehen, würde ich wahrscheinlich an ihrer Stelle auch so machen. Aber wenn Akten, in denen personenbezogene Daten stehen, in irgendeinem Raum aufbewahrt werden, dann muss dieser Raum abgeschlossen werden. Eigentlich muss sogar der Schrank, in dem sie liegen, abgeschlossen werden, zusätzlich zu dem Raum. Und nur Personen, die auch wirklich damit arbeiten dürfen, Zugang dazu haben in einer Firma. Das ist sogar mittlerweile rechtlich alles geregelt, ne? Datenschutzgrundverordnung und so. Deswegen hier. Und Datenschutzverstöße bitte immer melden. Danke. Dann kommen wir ein bisschen weiter. Also Peters Reifen wurden aufgeschlitzt und dann kommen sie alle wieder enttäuscht zurück ins Gebäude gelaufen. Bob wird ans Telefon gerufen und er sagt, ja, hallo, Celeste. Und das finde ich so schlimm ausgesprochen, weil wir hören den Namen im Verlauf der Folge schon ein paar Mal vorher und da wird er jedes Mal richtig ausgesprochen. Die Assistentin von Sex Sandler heißt Celeste. Danke. So, dann, ja, zwei Szenen habe ich noch. Die eine ist, Bob holt die Huda Pups von der Tankstelle ab, bei der sie ohne Geld liegen geblieben sind. Und wir erfahren vorher, dass die es wahnsinnig eilig haben und in kürzester Zeit eigentlich nach L.A. fahren müssen, um dort sich zu einem Auftritt rechtzeitig zu melden. Und dann sagt Bob aber, so, jetzt habe ich euch hier beim Tanken geholfen, aber jetzt helft ihr erstmal uns und wir gehen jetzt erstmal hier zu kriminellem Bösewicht-Typ und kümmern uns darum. Hä? Warum? Also, ihr habt an der Stelle gerade überhaupt keinen Zeitdruck. Es gibt keinen Hinweis, der darauf hindeutet, dass Brick jetzt irgendwas macht, was er nicht auch später machen würde. Also, es gibt keinen Grund, dass Bob hier gerade so eilig ist. Und andererseits haben aber die Hula Hoops haben es gerade eilig. Also deswegen, man kann auch erstmal die Hula Hoops zum Auftritt bringen und sich danach um den Bösewicht kümmern. Hätte ich zumindest so gemacht. Nun ja, und dann eine letzte Stelle haben wir noch. Und zwar, als dann die, sowohl die Jungs als auch die Fälscher und die Hula Hoops gefangen sind, dann kommt ja das kriminelle Mastermind und Justus meint, ich kenne die Stimme, ich erkenne es, ich weiß, wer die Person ist und dann fällt es ihm ein, Mr. Butler, der ist es, ich erkenne seine Stimme ganz genau. Das Ding ist aber, zu dem Zeitpunkt hat Justus halt die Stimme noch nie gehört, weil Butler taucht das erste Mal bei Sex Sandler auf, da hat ihn aber nur von den drei Fragezeichen Bob gehört. Und dann kommt später Mr. Butler nochmal zu Mr. Lara. Und genau in dem Moment sagt aber Justus, er geht jetzt. Und dann sagt Mr. Lara, ja, perfekt, jetzt gerade kommt nämlich mein nächster Termin und das ist Mr. Butler. Also das heißt, er hat auch da Mr. Butler nicht reden hören. Also Justus kann die Stimme nicht erkennen. So, das war dann aber auch schon die letzte Auffälligkeit. Ich finde, es war, also ich habe mich jetzt über manche Punkte ein bisschen breiter aufgeregt, aber insgesamt finde ich, waren das gar nicht so viele und auch jetzt keine groben Schnitzer. Dementsprechend können wir das Thema abhaken und zum nächsten Punkt kommen. Und das sind einmal der persönliche Bezug, die Lieblingsstelle und die Bewertung zu dieser Folge. Und da möchte ich mal von Marc hören. Wie sieht's denn da bei dir aus?
Yes. Für mich war es tatsächlich ein bisschen schwer. Ich war ja der Meinung, dass ich alle Folgen schon gehört hätte. Ich kann mich an diese Folge nicht erinnern. Und ich habe sie 3-4 Mal hören müssen jetzt zur Vorbereitung und ich habe sie auch zum Schluss erst gerafft. Also dieses, wer von den Asiaten ist es jetzt? Ist es jetzt Tarnum, der mit auf dem Markt steht? Ist es seine Schwester, die auf dem Markt da steht und verkauft? Nein, es ist der Freund von der Schwester mit einem anderen Kumpan, dessen Namen wir nie erfahren werden. War für mich ein bisschen konfus, muss aber sagen, dass mir das Detektivische in der Story super cool gefällt. Also die müssen da jetzt nochmal, nachdem wir die letzte Folge hatten, wo nicht viel Detektivarbeit geleistet war, war sie da doch nochmal umso größer tatsächlich da. Fand ich ganz cool. Die Darstellung von Tarnum finde ich eine reinste Katastrophe. Das ist wieder so wie in den ersten Folgen ganz, ganz klischeehaft, dieses thailändische, asiatische. Hört auf. Hört einfach auf damit. Ihr wart doch schon mal weg von dieser Nummer und jetzt macht ihr es in dieser Folge schon wieder. Also finde ich eklig. Naja, gut. Dafür haben wir aber Mr. Rivers, gesprochen von Wolfgang Völz. Traum. Wir haben Gerlach Fiedler, als Mr. Lara, ein Traum, wie immer großartig. Ja, also das reißt es auf jeden Fall nochmal weg mit den Stimmen. Und ich habe auch tatsächlich diesmal eine Lieblingsstelle und es ist tatsächlich das, wie ich eben schon in der Zusammenfassung gesagt habe, diese Überwältigung von Butler und Briggs, als Justus angestrengt sagt, ich schaffe meinen Gegner nicht. Und Peter und Bob ihm halt mitteilen müssen, ey, ganz ruhig, Junge, der ist schon längst K.O. Warum prügelst du noch auf ihn ein? Finde ich sehr amüsant. Ich habe da halt ein bisschen Kopfkino, wie Justus da auf ihm drauf fockt. Muss ich auf jeden Fall großartig lachen. Und von daher kriegt die Folge von mir ein souveränes Mittelmaß 5 von 10.
Alright, vielen Dank. Dann mache ich mal direkt weiter. Also ich hab eine Szene, so, also das ist eigentlich wirklich ganz am Ende. Und zwar, hier alle wurden ich muss anders anfangen. Es tut mir sehr leid. Persönlicher Bezug. Mir geht's genau wie dir, Marc. Ich bin auch ja jedes Mal aufs Neue der Meinung, ich kenne alle drei Fragezeichen-Folgen in- und auswendig. Ich bin mit allen drei Fragezeichen Wassern dieser Welt gewaschen. Und dann stelle ich jetzt sogar zum zweiten Mal in Folge fest, nee, ist doch nicht so. Auch ich kannte diese Folge bisher nicht. Ich habe sie, ich glaube, 5-mal jetzt in der Vorbereitung gehört. Ich mag die Folge auch, also was du schon gesagt hast, ne? Detektivarbeit ist wirklich toll in der Folge, also wirklich toll. Da machen die Jungs wirklich einen sehr, sehr, sehr guten Job, auch wirklich jeder einzelne von denen. Ja, genau, die Darstellung von Tanem, die ist wirklich schlecht. Und sogar in der allerersten Szene, als Bob bei einem der beiden Fälscher die Kassetten kauft, da hört man den, also da kommt er auch kurz zur Sprache und dann hat man auch diesen typischen RL-Fehler. Das ist auch ganz schlimm, also deswegen da müssen wir nicht nochmal extra drauf einsteigen, haben wir schon öfters thematisiert. Ich finde es immer sehr, sehr, sehr schlimm, wenn Charaktere mit Sprachfehler oder sogar halt vielleicht ausländischem Hintergrund so marginalisiert werden. So, das geht besser, das geht anders und die Drei-Fragezeichen-Reihe hat es auch schon besser hingekriegt und wird es in Zukunft auch noch besser machen. Also insofern das Thema abgehakt. Jetzt wieder Sprung zurück. Also, folgende Szene. die drei Fragezeichen, die beiden Fälscher und die Hula Hoops wurden alle gefangen genommen. Jetzt gelingt es den drei Fragezeichen, sich selber und die Hula Hoops zu befreien und dann auch die Musikpiraten zu überwältigen. Und der überwältigte Mr. Butler, der sagt, Jungs, euch mache ich reich. Gut, wir wissen, die drei Fragezeichen, die haben kein großes Interesse an Geld, so, ne? Also die wollen ihr Leben leben, die wollen das Richtige tun, die wollen Fälle lösen. Aber dann sagt er, hey, ihr Band, Hula Hoops, ich hab euch schon gehört, ich will eh eine Kritik über euch schreiben, ich bring euch sofort auf die Eins. Lasst mich nur laufen und dann sorge ich dafür, dass eure Karriere so richtig durch die Decke geht. Und im Fall ist passiert dann Folgendes, also Justus antwortet für die Hula Hoops und sagt, nee, die haben da gar kein Interesse dran, du kommst jetzt schön hinter Gitter, wo du auch hingehörst. Ich finde das richtig schade. Ich finde, man hätte aus dieser Szene noch so viel mehr Spannung rausholen können, weil man muss sich ja vor Augen führen, die aufstrebende Bands waren damals noch viel mehr als heute von einzelnen Kritikern abhängig. Wenn ein Kritiker, der halbwegs etabliert ist, eine gute oder auch eine schlechte Kritik schreibt, dann kann das die komplette Karriere entweder wahnsinnig befeuern oder halt eben ins Aus katapultieren. Also deswegen für diese junge, aufstrebende Band, die noch keinen Plattenvertrag hat, ist es das Geilste, was passieren kann, dass Mr. Butler über die eine sehr positive Kritik schreibt. Also ich hätte es so spannend gefunden, wenn nicht sofort Justus zu Wort gekommen wäre, sondern wenn die Hula Hoops untereinander diskutiert hätten. Ey, warte mal, das ist alles, was wir wollen. Jetzt, wir müssen nur noch hier die drei halbstarken Teenager da unter Kontrolle bringen und den Typ befreien. Dann haben wir eine krasse Musikkarriere vor uns. Findet leider nicht statt, finde ich ein bisschen schade. Ich stelle mir das extrem spannend vor. Aber trotzdem gefällt mir die Folge. Das möchte ich mal ganz klar dazu sagen. Wir erfahren ja Justus fragt bei Mr. Lara nach, wie findet denn eigentlich so eine Musikproduktion statt? Und der erklärt es ziemlich genau. Also ich kann das jetzt nicht wieder genau so wiedergeben, aber wen das genau interessiert, in der Folge wird es tatsächlich ziemlich gut beschrieben, wie früher professionelle Musikproduktion ausgesehen hat. Und das ging echt noch sehr, sehr lange so. Ja, mittlerweile kommt dann auch die Digitaltechnik nach und heutzutage funktioniert das natürlich alles ein bisschen anders und man hat halt auch mit Hilfe von technischen Fortschritten, besseren Mikrofonen, vor allem günstigeren Aufnahmemöglichkeiten und Programmen, die einen Großteil der Arbeit übernehmen, hat man die Möglichkeit, Musik auch in einer sehr hochwertigen Qualität sogar bei sich zu Hause aufzunehmen. Also deswegen, heutzutage ist das so nicht mehr notwendig, aber früher war man auf solche technischen Lösungen und auf die Strukturen eines Musiklabels angewiesen. Da, ansonsten hätte man keine verkaufsreife Musik produzieren können als Band. Jedoch hat sich ja in der Musikindustrie seit 89 ist das Buch geschrieben worden, also seitdem hat sich sehr viel getan. Und hier in der Folge wird es dargestellt, als wären kopierte Kassetten, also Raubkopien, die auf der Straße oder im Extremfall mit sehr viel Aufwand über Kataloge verkauft werden, als wäre das das Schlimmste, was der Musikindustrie passieren kann. Und das war damals bestimmt auch so. Allerdings muss man dazu sagen, ein paar Jahre später kam die CD raus. Mit der CD ließen sich Sachen noch einfacher brennen, also auch da wieder Kopien herstellen, die noch mehr verkauft wurden. Und kurz danach kam dann auch das Internet auf. Und ich weiß nicht, jeder, der sich so ein bisschen mit Musikgeschichte befasst hat, der weiß das. Aber als das Internet so aufkam, also Ende der 90er, Anfang der 2000er, war Musikdownload eine so dermaßen weit verbreitete Sache, dass man damals davon ausging, die Musikindustrie kann das nicht aushalten, die wird daran zugrunde gehen. Wir müssen jetzt hier nicht die ganze Historie durchgehen, aber tatsächlich war es hauptsächlich Spotify oder im Allgemeinen das Thema Musikstreaming, was dann tatsächlich dazu geführt hat, dass sie heutzutage kommerzielle Musikfirmen immer noch existieren können. Denen geht's auch finanziell ziemlich gut. Aber damals sozusagen die Perspektive zu haben, Leute, die mit sehr viel Aufwand Masterbänder klauen, kopieren und das als Kassetten verkaufen, sind die größte Bedrohung für uns. Da wissen wir einfach heutzutage aus einer Retrospektive, wenn wir in die Vergangenheit zurückschauen, wissen wir, liebe Musikindustrie der Ende 80er, Anfang 90er, da kommt noch einiges auf euch zu. Ich will auch noch mal ganz kurz auf die Sprecher eingehen. Also wir haben hier vor allem, den einen habe ich vergessen, verdammt. Genau, Wolfgang Völz als Mr. Rivers, also der Toningenieur ist er, glaube ich. Ne? Der ist toll, der hat aber leider nur eine ganz kleine Rolle. Dann haben wir aber Mr. Lara, gesprochen von Gerlach Fiedler. Gerlach Fiedler hatten wir auch schon ein paar Mal, der kommt auch zum Glück noch ein paar Mal. Großartiger Sprecher, der macht hier wieder einen wahnsinnig tollen Job. Und wir haben den Sprecher Gerhard Baltus, der Mr. Butler spricht. Den hatten wir auch schon einmal, nämlich im Fall Der weinende Sarg, da hat er Grady Markles gesprochen. Und ich finde hier auch wirklich seine Verkörperung von Mr. Butlers großartig. Das macht er wirklich richtig, richtig toll. Sehr, sehr tolle Performance, macht ultra Spaß. Also wir sehen mal wieder hochkarätige Sprecher am Werk. Und dann, was ich jetzt eben im Bereich Musikindustrie noch ganz vergessen habe, auch nochmal dieses Thema Abhängigkeit voneinander. Ne? Also eine Band war früher absolut abhängig davon, dass ein Label mit ihnen wirklich Alben produzieren und veröffentlichen möchte, weil das eigentlich die einzige große Einnahmequelle für Musikschaffende damals war. Das ist heutzutage anders. Heutzutage sind verkaufte Alben oder verkaufte Musik macht nur noch einen kleinen Teil des Umsatzes eines Musikers aus. Musiker verdienen heutzutage viel mehr Geld über Live-Auftritte, wobei selbst da wird's eng. Also man kann heutzutage mit Musik nicht mehr so viel verdienen wie früher. Und man war halt sowohl als Label als auch als Band wahnsinnig abhängig von einigen wenigen Kritikern. Und das ist eine Sache, die ja so heutzutage gar nicht mehr stattfindet. Also es gibt immer noch Kritiker und die haben auch immer noch Einfluss. Aber durch Webseiten, die viele Kritiken bündeln, wie zum Beispiel Metacritic, das ist eine Website, die wirklich aus Hunderten von Kritiken einen Mittelwert errechnet und dadurch ist dann eine besonders gute oder eine besonders schlechte Kritik gar nicht mehr so ausschlaggebend. Und sowas hat ja die Macht eines einzelnen Kritikers wahnsinnig verändert. Also das und was ich auch, sorry, ich arte gerade in diesem Part ein bisschen aus, aber diese Folge wäre heutzutage so ja überhaupt nicht mehr möglich. Gar nicht. Weil heutzutage verdienen oder findet Musik hauptsächlich über Streaming-Dienste statt. Ihr hört uns auch hier über Spotify oder ähnliches. Heutzutage spielt es einfach keine Rolle mehr, ob jetzt jemand hier eine gebrannte Kassette oder überspielte CD auf der Straße verkauft. Das juckt einfach gar keinen. Also niemanden. Und das kauft auch keiner mehr. Also deswegen diese Folge wäre so heutzutage nicht mehr möglich. Deswegen ist die Folge noch mal deutlich mehr als viele andere Folgen so eine Reise in die Vergangenheit, vor allem in die technische Vergangenheit. Und das finde ich super spannend. Jetzt habe ich mir leider keine Lieblingsstelle aufgeschrieben, aber ihr merkt schon, ich schwärme hier von ganz vielen verschiedenen Sachen. Was ich toll finde, ist, dass in dieser Folge Bob mal so wieder so ein paar besondere Momente hat, in denen er mal wieder so ein bisschen seine Time to Shine hat. Und ich bin ja ein riesengroßer innerlicher Bob-Fan, deswegen finde ich das echt toll. Und ich lande diesmal bei der gleichen Bewertung wie der Marc, nämlich auch 5 von 10 Punkte. So einig waren wir uns schon lange nicht mehr.
Absolut, ja, tatsächlich.
Aber hier glaube ich, ja, doch, fühle ich.
Nice, dann vielen, vielen Dank dafür. Dann sind wir jetzt auch wieder bei unserem Ende, / Fazit. Wie immer, macht euch selbst einen Eindruck, hört euch das Originalhörspiel an, folgt uns auf Insta, gebt uns ein Feedback. Podcast natürlich wie immer auch weiterempfehlen und gerne, gerne bewerten. Da könnt ihr Sterne da lassen. Zu hören sind wir auf Spotify, Apple Podcast, Amazon Music und YouTube. Und das war's von mir. Vielen Dank. Zurück zum Ivo.
Ja, danke dir. Ich glaube, man hat es mir diesmal wirklich angemerkt. Hat mir super viel Spaß gemacht, darüber zu sprechen. Vor allem halt auch so ein bisschen, Musik ist eine sehr große Leidenschaft von mir. Und dementsprechend da auch so ein bisschen abnörden zu können und mal so zu gucken, hey, wie war das eigentlich damals nochmal? Hat mich auch gerade in der Recherche, hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Ich guck mal, was so nächste Woche kommt. Da bin ich gespannt und bis dahin bleibt mir nichts weiter zu sagen, als das war das Schluss zum Wort für diese Woche und macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.